ARD.
SWR Kultur. Forum. Weg von Ex und Co. Was bringt ein Boykott? Stammtisch war gestern. Heute wird auf Social Media diskutiert. Oder muss man sagen manipuliert? Hetzer und Wahrheitsverdreher überlaufen die Plattform X. Facebook und Instagram verzichten auf Faktenchecks. TikTok-Schwurbler beeinflussen Jugendliche. Wie weit reicht die Macht der Netzwerkanbieter und wann wird Meinungsfreiheit zur Meinungsmache? Darum geht es heute hier im Forum bei SWR Kultur. Mein Name ist Marion Theiß und das sind meine Gäste. PD Dr. Meja Maat, sie ist Kommunikations- und Sozialwissenschaftlerin und forscht am Weizenbaum-Institut und der FU Berlin zu digitalen Medien. Philipp Mattheis, studierter Philosoph, Autor und Journalist, unter anderem für die Wirtschaftswoche. Und die Diplompsychologin Marina Weißband, früher politisch aktiv für die Piratenpartei, jetzt für die Grünen. Sie ist Fachfrau für Digitales und Netzpolitik. Soziale Medien polarisieren, verführen, radikalisieren. Allen voran die ehemalige Plattform Twitter, heute X, die dem Großunternehmer Elon Musk gehört. Viele User ziehen Konsequenzen und verlassen X. So auch das Bundesverteidigungsministerium, die Uni Heidelberg, Anne Will, Saskia Esken. Ist das lobenswert, Frau Weißband?
Ich finde es absolut lobenswert und überfällig, weit, weit überfällig, da es sich bei X oder Twitter oder Shitter nicht mehr um eine soziale Plattform handelt, sondern um eine Propagandamaschine.
Sie selbst, ehemalige Twitter-Dauer-Userin, sind auch weg von X. Was hat den Ausschlag gegeben?
Ich liebe ja die Plattform schon immer. Ich habe immer meine politische Arbeit darauf gemacht und habe zunehmend gemerkt, obwohl ich eine 250.000 Follower habe, sehen immer weniger Menschen meine Tweets. Besonders Stichworte rund um die Ukraine wurden früh gemutet. Das heißt, sie wurden einfach in den Timelines der anderen User unterdrückt. Und dann habe ich gesehen, wie systematisch rechte Stimmen gepusht wurden und linke Stimmen leise geregelt. Und irgendwann war mein Account auch shadowbanned. Das heißt, man konnte nicht mehr nach mir suchen. Das bedeutet, im Prinzip wird der ganze Algorithmus der Plattform von einer rechten Agenda bestimmt. Und wer da als Journalist unterwegs ist, hat dann den Eindruck, die Öffentlichkeit auf der Straße sei so drauf wie die Bots auf Twitter. Und auch um JournalistInnen davon wegzulocken, um auf die Gefährlichkeit der Situation hinzuweisen, habe ich dann sehr, sehr öffentlich meinen Account geschlossen.
Eine Plattform driftet nach rechts. Die Zahl der Menschen, die dort lügt, leugnet, hetzt und hatet, nimmt zu. Propagandamaschine, sagt Frau Weißband. Ist das Grund genug für einen Boykott oder eher Kapitulation vor dem Feind, Herr Mattheis?
Also ich sehe das völlig konträr zu Frau Weißband. Ich würde schon mal an der Anfangsprämisse einiges aussetzen. Ja. Ich finde, X ist momentan eine der freiesten Plattformen mit einem sehr großen Korridor an Äußerungen, an Meinungsfreiheit. Und ich finde, das ist eigentlich erstmal was der Demokratie erstmal sehr, sehr förderlich ist. Ja. Ich meine, die Gerüchte darüber, wie Posts jetzt runtergedreht wurden, also die quantitative Zensur, die stattgefunden hat, und ich rede da ganz bewusst jetzt in der Vergangenheit, denn sie findet nicht mehr statt, seit Elon Musk die übernommen hat, 2022. Sie fand aber vorher statt, ja. Wir hatten 2006 bis 2014 so eine erste Phase. Da gab es natürlich einen relativ großen Konsens dafür, dass man gesagt hat, alles, was irgendwie terroristische Aktivitäten propagiert oder Kriminalität oder was klar kriminell ist, sowas wird gemutet, wird rausgenommen, wird gelöscht. Ja. Das war ein großer Konsens und dann hat man aber angefangen, das auszubauen, so ab 2020. Dann kam es halt, finde ich, zu einer politischen Einflussnahme. Mhm. Ich kann Ihnen ganz kurz noch ein konkretes Beispiel geben. Alles, was um die These, um den Ursprung des Virus stattgefunden hat, ja, also das sogenannte Lab-Leak, was jetzt rauskommt, dass es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Lab-Leak war, wurde von 2020 bis 2022 auf der Plattform massiv unterdrückt.
Also das Virus kam aus dem Labor.
Ja, also das
wollte ich gerade übersetzen.
Ich will das jetzt nur als Beispiel sagen. Ja, also dass die Informationen wurden zumindest unterdrückt. Und ich glaube dann zum Beispiel dieses ganze Kapitel Twitter-Files, das kann jeder nachlesen im Internet, was das ist. Mehrere freie Journalisten haben sich die Aufgabe gemacht, genau nachzuforschen, was in dieser Zeit eigentlich auf Twitter, heute X, gelöscht oder zensiert wurde. Und das ist sehr viel. Und diese Zensur hat jetzt aufgehört. Und jetzt kommen natürlich viele Meinungen und auch viel Wissen wieder an die Oberfläche, die vielleicht dem einen oder anderen nicht ganz so recht ist, dass man sie wieder lesen kann. Aber ich finde das eigentlich gut.
Also wir merken, soziale Medien stehen im Verdacht, ein Instrument der Weltherrschaft zu werden und oder die Demokratie zu zerstören. Ist das Hysterie oder nachvollziehbare Sorge? Was meinen Sie, Frau Maat?
Ich würde sagen, es ist ein etwas blinder Blick darauf, welche Bedeutung soziale Medien tatsächlich haben. Als würden wir nicht andere Medien nutzen und als würden wir nicht an echten Kneipentischen auch noch mit Menschen sprechen. Also die Bedeutung von sozialer Mediennutzung im Vergleich zu anderer Mediennutzung ist für sehr, sehr viele Menschen in Deutschland zumindest gar nicht so groß. Also wir sind bei einer halben Stunde am Tag im Verhältnis dazu, wie viel Bewegtbild geguckt wird. Also sei es jetzt Fernsehen, seien Streamingdienste, sei es auch YouTube, die zähle ich jetzt mal nicht zu den sozialen Medien, so wie wir sie jetzt bisher diskutiert haben, dazu. Das ist viel, viel mehr. Und wir neigen manchmal dazu, die Diskussion so auf eine einzige Plattform zu beziehen, als wäre dann, wenn wir diese Plattform fixen, wenn wir das Problem auf dieser Plattform lösen, als wäre dann alles schön. Und das geht mir tatsächlich zu kurz. Also nur weil wir bestimmte Phänomene, die wir als nicht hilfreich wahrnehmen oder die sich als nicht hilfreich herausstellen, verbessern, heißt es nicht, dass gesellschaftliche Probleme dann gelöst sind.
Ich glaube, Sie haben zwar recht, dass man das nicht monokausal sehen darf, offensichtlich, aber was nicht überschätzt werden kann, ist der Einfluss, den diese Plattformen auf Journalismus haben und damit eben auch auf Massenmedien und damit natürlich auch an die Gespräche auf den Stammtischen.
Ja.
Denn wenn Journalistinnen und Journalisten da sitzen, und ich verfolge ja nun diese Bot-Kampagnen seit 2013, die vielen, vielen russischen Bots, denen ich gefolgt bin, seit sie mir Morddrohungen auf dem Maidan geschickt haben, wurden 2015 zu ganz vielen angeblichen besorgten deutschen Bürgern, die Angst vor syrischen Flüchtlingen hatten. Und wenn JournalistInnen da sitzen und das mitbekommen als vermeintlich die Stimme auf der Straße, dann machen sie Beiträge darüber, weil das natürlich ist, worüber die Menschen reden wollen.
Genau.
Diese Beiträge führen dazu, dass noch mehr Menschen darüber reden wollen und dann wird ein Thema draus. Auf diese Weise konnte man über soziale Medien schon sehr, sehr lange Kampagnen fahren und Themen setzen, die eigentlich ursprünglich niemanden interessiert hatten.
Genau, und dann sind wir jetzt aber eigentlich bei einer Diskussion darüber, wie überhaupt öffentliche Aufmerksamkeit funktioniert, wie Journalismus funktioniert und wie öffentliche Debatte über soziale Medien hinaus funktioniert. Also wie sind die eigentlich eingebunden darin, was wir wichtig nehmen, worüber wir reden, für was wir das auch einschätzen, also als die Meinung von der Straße oder als eben eine Plattform, auf der ganz bestimmte Leute sind. Zum Beispiel sind auf X ja schon sehr, sehr lange überwiegend PolitikerInnen und JournalistInnen oder sie sind stark überrepräsentiert schon seit sehr langer Zeit. Und darüber können wir uns gerne unterhalten. Ja, klar.
X hat ja, seit es Elon Musk gehört, Mini-Accounts aus dem rechtsextremen Milieu stark gemacht. Das haben wir ja schon gehört. Angenommen, es verlassen jetzt weiter scharenweise Menschen diese Plattform. Was hätte das für Folgen?
Jetzt mal ganz kurz, also da muss ich mal einhaken. Also wo genau ist der Beleg dafür, dass seit der Twitter-Übernahme, durch Elon Musk, rechte Accounts stark gemacht wurden? Ich bin täglich auf X, ich verbringe dort sehr viel Zeit. Also ich kann die Erfahrung einfach überhaupt nicht teilen. Also es gibt Bots, das gibt es sicherlich, ja, das kenne ich auch. Die mute ich meist immer, wenn ich den Verdacht habe. Also wenn jemand anonym auftritt und sehr schlecht argumentiert, ja, dann vermute ich da oft einen Bot dahinter, dann mute ich den, dann blockiere ich den.
Nein, Moment.
Ansonsten habe ich wirklich weitgehend argumentativ hochwertige Diskussionen auf X.
Das kann absolut sein, aber wir müssen hier über Ihre persönliche Erfahrung hinausgehen und uns erstmal die Faktenlage abschaffen. Dazu gibt es gute Recherchen von deutscher Seite bei CMAS und bei Korrektiv. Es gibt quantitative Erhebungen darüber, wie sich Twitter verändert hat. Und viele Werbetreibende sind abgesprungen wegen einer radikalen Zunahme von antisemitischen Verschwörungstheorien. Ich persönlich merke das als nicht weißer, männlicher Journalist, sondern als jüdische, emigrierte Frau mit linken Ansichten, dass ich einfach irgendwann die Plattform nicht mehr benutzen konnte vor lauter Mord- und Vergewaltigungsdrohungen.
Okay, also das ist natürlich furchtbar, und wenn ich das höre, tut mir das wirklich auch aufrichtig leid, dass sie sowas erleben. Ja. Ich würde aber dann immer noch so weit gehen, also worüber diskutiert man da? Ich meine, eine Beleidigung, eine Morddrohung oder eine Gewaltandrohung, dafür ist das Strafrecht zuständig. Dafür brauchen wir keine.
Ja, aber das Strafrecht kann nicht zugreifen, weil Twitter nicht kooperiert.
Wie wir das regeln, wie wir sowas regeln können, ja. Da können wir später noch drüber reden. Ich möchte noch mal zu der Frage zurück. Welche Wirkung hat es, wenn viele Menschen, die vielleicht nicht dem rechtsextremen Milieu, Verschwörungserzähler und anderen Demokratieskeptiker Milieu angehören, wenn die X verlassen? Was passiert dann?
Es gibt ein paar Plattformen, die versucht haben, eine Kopie davon zu werden. Gab AI und all die anderen rechten Nazi-Plattformen, auf denen Nazis sich austauschen, und sie sind irrelevant. Und das ist das, was Twitter werden muss, weil es einem einzigen Milliardär, der aktiv den Faschismus unterstützt, der Hitlergrüße zeigt, gehört. Und sie muss irrelevant werden. Wir dürfen ihr nicht die Macht geben, unser Marktplatz zu sein.
Da muss man jetzt schon mal die Kirche im Dorf lassen, ja. Also ob Elon Musk jetzt, ob diese Bewegung wirklich ein Hitlergruß war, weil er ein Neonazi ist, das kann man jetzt mal schon ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Und ob er wirklich den Faschismus anschreibt, das sind alles so, also da werden wir viel zu schnell irgendwelche Behauptungen in den Raum gestellt. Wenn wir sehr viele Meinungen haben, hört man immer auch sehr viel Blödsinn. Vieles davon ist auch schlecht begründet. Aber man muss, glaube ich, auch im Rahmen der Meinungsfreiheit einfach damit zurechtkommen, dass es sehr viele andere Leute gibt, die eine andere Meinung haben. Und nicht alles davon ist gleich faschistisch, antisemitisch, rechtsverschwörerisch, was auch immer. Also ich finde, da ist
warum verlassen dann Werbetreibende reihenweise die Plattform, wenn das alles ausgedacht ist?
Jeder kann doch die Plattform verlassen, die er möchte, wenn ihm das nicht mehr gefällt. Und wenn der Zeitgeist gerade in die eine oder andere Richtung schwappt, dann sollen sie das bitte machen. Können ja gerne zu Mastodon oder Blue Sky gehen.
Wir diskutieren jetzt jedenfalls darüber, was es für eine Wirkung hat, wenn Menschen, die möglicherweise eine Plattform dominieren mit antitoleranten Ansichten, wenn die unter sich bleiben, was passiert dann? Gibt es da Echokammern, Blasen, die man sich selbst überlässt und die man eigentlich lieber im Auge behalten sollte? Was meinen Sie, Frau Maat?
Das totale Abdriften in so eine einzige Kammer als Vorstellung, dass das auf so einer Plattform der Größe von X passiert, ist unrealistisch. Und was es schon gibt in Studien, sind so Anzeichen dafür, dass die, die extremistische Inhalte bevorzugen, dann auch mehr davon angezeigt bekommen. Dass das auf alle zutrifft und wir alle irgendwie kurz davor stehen, in diesen berühmten Kaninchenbau, so wie Alice im Wunderland, zu fallen, das scheint so nicht der Fall zu sein. Aber trotzdem ist es so, dass wenn Gruppierungen sich untereinander vernetzen können und sich gegenseitig darin bestärken können, in ihrer Weltsicht, in ihrer Wahrnehmung von Realität, in ihrer Wahrnehmung davon, wie man öffentlich miteinander sprechen sollte und was dann alles erlaubt ist an Angriffen beispielsweise auf Leute, die eine andere Meinung vertreten oder vielleicht auch andere Informationen über die Wirklichkeit darstellen wollen, dann können wir da auf jeden Fall Radikalisierung beobachten.
Das sehen wir auch auf TikTok zum Beispiel, ne?
Also das funktioniert natürlich nach den gleichen sozialen und technischen Prinzipien, die ich jetzt gerade genannt habe. Aber wir sind in der TikTok-Forschung nicht so weit, dass wir das irgendwie nachweisen können. Ist das jetzt genauso oder ist das anders als auf anderen Plattformen? Das ist eine Riesenherausforderung für uns in der Nutzungsforschung, nicht darauf zu gucken, so wie viele Aufrufe, wie viele Likes, wie viele was auch immer die Währung ist, hat ein einzelner Beitrag, sondern zu schauen, wer hat das denn tatsächlich gesehen? Wie übersetzt sich das in tatsächliche Reichweite? Wen hat das erreicht? Wer hat es auf dem Schirm gehabt? Und welche Einstellungen haben diese Leute vorher schon? Wie vielfältig ist das, was sie insgesamt sehen? Sodass wir da an ganz vielen Stellen sagen müssen, in diesem Auflösungsgrad wissen wir es einfach nicht.
Mhm. Nehmen wir nochmal das Beispiel Facebook. Der Besitzer Zuckerberg sagt ja, er schafft die unabhängigen Faktenchecks ab, um die Freedom of Speech, die Redefreiheit zu stärken. Ist das plausibel?
Ich finde das sehr plausibel. Weil, ich meine, Sie haben es bereits angedeutet, also unabhängig, glaube ich, waren die Faktenchecker nie. Die haben auch im Sinne einer gewissen Agenda gearbeitet. Man hat das zum Beispiel während der Corona-Pandemie sehr deutlich gesehen. Also Sie, glaube ich, können sich alle noch ganz gut erinnern, dass von staatlicher Seite behauptet wurde, die Impfung würde eine Ansteckung verhindern, oder? Und jeder, der gesagt hat, das stimmt nicht, der wurde damals von diesen unabhängigen Faktencheckern geflaggt sozusagen. Und
das ist also aber verkürzt, wie Sie das gerade formulieren.
Ja,
oder?
Aber im Prinzip war es schon ganz genau so.
Aber das und, ist halt genau der Punkt von Faktenchecks, oder nicht? Und nee, das also, ist doch eigentlich sagen, auch nein, die Funktion von öffentlichem Austausch.
Ich kann Ihnen auch andere Beispiele nennen. Was ich sagen möchte, ist, diese Faktenchecker waren nie wirklich unabhängig. Wissen Sie, wann immer, glaube ich, man eine Art Moderation, eine Content Moderation einführt oder irgendwie ein Advisory Board oder ein Aufsichtsdings, was bestimmt, welche Meinung gerade geäußert werden darf, dann kommt man halt sehr schnell, wenn man das zu Ende denkt, beim Art Ministerium für Wahrheit, ja, aus 1984. Natürlich, das war jetzt überspitzt gesagt, aber natürlich, Sie müssen ja immer fragen, wer ist denn die Kontrollinstanz? Wer hat dann das Recht und warum hat er das Recht zu entscheiden, welche Meinung, welcher Post jetzt angemessen ist, welche nicht?
Ja, aber es gibt das Strafrecht. Ich meine, Sie sind ja Philosoph, vielleicht unterscheiden wir dann einfach zwischen Tatsachenbehauptung und Meinung.
Also, da würde ich aber mal auch sagen, dass diese Grenzen sich sehr fließend sind.
Ja, aber wir sind ja hier in einem journalistischen Medium und Frau Theis unterliegt der journalistischen Sorgfaltspflicht in ihrer Arbeit.
Es gibt Sorgfaltspflichten, natürlich,
und
die gibt es.
Genau, und wollen wir sowas Ähnliches vielleicht in anderen Formen von öffentlichem Austausch
haben? Eine journalistische Sorgfaltspflicht zum Beispiel ist es, dass man immer die Gegenseite auch anhört.
Dass die Welt rund ist, dazu brauchen wir eine Gegenansicht?
Ja, es gibt sicher Sachen, die als Tatsachen feststehen.
Wenn das wäre, dann schon, ja.
Die Erde ist keine Scheibe, sagen wir es mal so rum. Es gibt sicher Dinge, die man als Fakten checken kann oder nicht. Soziale Medien sind ja ein gewinnorientiertes Geschäftsmodell. Je mehr Empörung, desto besser. Je mehr Aufruhr, desto mehr springt hinten raus. Kann denn so etwas überhaupt demokratisch sein?
Nein. Das ist übrigens der Grund, warum wir öffentlich-rechtliche Medien haben. Wir haben so schon sehr früh erkannt, dass private Medien, die wirtschaftlich interessiert sind, natürlich immer in einer Klemme stecken, weil sie niemals als Hauptprodukt Journalismus haben, sondern sie haben oft als Hauptprodukt Aufmerksamkeit, die sie an Werbetreibende verkaufen. Genauso funktionieren soziale Plattformen. Und man muss sich davor schützen, dass wir keine öffentlichen Räume haben, sondern effektiv nur private Wohnzimmer von Milliardären, in denen sie die Spielregeln machen und in denen sie natürlich steuern können. Wir streiten die ganze Zeit, was besser, was schlechter ist, aber natürlich steuern sie, welche politische Richtung sie bestärken wollen und welche sie schwächen wollen.
Ich glaube, das Problem ist wirklich ein philosophisches an der Stelle, dass man wirklich von einer intelligiblen Wahrheit ausgeht und dass irgendjemand im Besitz sein könnte, diese genaue Wahrheit zu kennen. Und der darf dann entscheiden, was die Leute zu denken oder was sie zu sagen haben. Aber ich glaube, so funktioniert es nicht.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel,
das jeder kennt, das jedes Kind kennt. Das ist das Beispiel mit dem Elefanten. Der eine fasst den Rüssel an, der andere fasst den Schwanz an. Und aus diesem Zusammenspiel zwischen diesen beiden Empfindungen konstruieren wir uns zu etwas zusammen, was wir dann Wahrheit oder Realität nennen. Aber wenn der eine sagt, der den Schwanz anfasst, sagt, nö, die andere Perspektive, die ist falsch, die darf ja nicht mehr gehört werden, dann kriegen wir ein verzerrtes Bild der Wahrheit. Und ich glaube, ohne Meinungsfreiheit ist gar keine Demokratie möglich.
Sie unterscheiden wieder nicht Meinungen und Fakten. Und ich möchte mal ganz, ganz kurz einordnen, was Herr Meisner hier mechanisch tut.
Herr Mattheis, meinen Sie?
Herr Mattheis, entschuldigen Sie bitte, das ist überhaupt nicht meine Absicht gewesen. Ich bin etwas emotional, weil ich beobachte das schon seit Längerem. Es gibt eine Strategie, die ist noch aus dem KGB-Handbuch. Die besteht darin, die Wahrheit als solches abzuschaffen. Man sagt im Prinzip, wenn ich sage, der Himmel ist blau, sagen Sie, der Himmel ist grün. Und dann streiten wir darüber und ich sage, aber man sieht doch, und sie sagen, ja, sie müssen doch auch mal zivil sein, sie müssen doch auch mal meine Meinung anhören. Und am Ende sagen sie, naja, wir können gar nicht wissen, welche Farbe der Himmel hat. Sie haben ihre Meinung, ich habe meine, agree to disagree und wir sind alle in zivilem Austausch. Es führt aber dazu, dass wir natürlich überhaupt nicht mehr die Welt und Fakten erfassen können. Und das führt dazu, dass wir keine Entscheidungen treffen können. Wir können zum Beispiel überhaupt nicht einen demokratischen Diskurs darüber führen, ob die Corona-Maßnahmen angemessen sind, wenn wir überhaupt nicht uns darauf einigen können, ob es Corona gibt. Wir müssen als demokratische Gesellschaft Zugang zu Wissen haben, das als Basis dient, damit wir Entscheidungen haben können. Wenn wir in einer absoluten Willkür leben, in der alles eine Meinung ist, inklusive der Form der Erde, dann brauchen wir autoritäre Figuren, die uns sagen, wo es lang geht, weil wir sonst uns nicht auf die Farbe von Scheiße einigen können. Und das ist, was solche Menschen verbreiten, dass es nämlich keine Wahrheit mehr gibt, keine Fakten mehr gibt, keine Wissenschaft mehr gibt. Und dann können sie auch sagen, Twitter ist nicht nach rechts gerutscht, alle Studien ignorierend, die wir zu diesem Thema haben.
Wir haben das Problem ja nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch sonst, dass wir sagen, die Menschen, die laut sind, die penetrant sind, die Dinge oft wiederholen, die setzen sich, die kommen bei anderen an, da kann man tun, was man will, irgendwann bleibt was davon hängen. Welche Rolle spielt das? Vielleicht geht das an die Kommunikationswissenschaftlerin.
Ich habe es schon geahnt. Es bleibt auf jeden Fall was hängen von den Sachen, die man hört. Je öfter man es hört, umso mehr. Und auch vor allen Dingen, wenn es zu dem passt, was ich eh schon glaube zu wissen. Oder was meine Meinung zu einem Thema sind. Also ich bin dabei, Frau Weisband, Meinung und Wissen, Schrägstrich, Tatsachen, Behauptungen sind unterschiedliche Paar Schuhe. Und Dinge zu erfahren, selbst wenn ich die anzweifle, wenn ich mir gar nicht sicher bin, ob das wirklich stimmt, es passt aber zu meinem bisherigen Weltbild aus Meinungen und Wissen, tendiere ich dazu, das eher zu glauben. Und selbst wenn mir später erklärt wird, dass das nicht richtig war, dass etwas anderes richtig ist, dann kann es passieren, dass ich trotzdem mich besser an das erinnere, von dem ich eigentlich weiß, dass es falsch ist.
Wie würden Sie mit offensichtlichen Lügen in den sozialen Medien umgehen, Herr Mattheis?
Na, ich würde das ausdiskutieren. Und ich finde übrigens auch, dass die Werkzeuge...
Also das heißt, Sie würden Fakten zusammensuchen, um Lügen als solche zu entlarven?
Selbstverständlich. Das ist natürlich ein Prozess, der kann natürlich anstrengend sein, ist für beide Seiten anstrengend, aber ist notwendig. Und übrigens auch nochmal, damit wir hier auch sachlich über dieselben Sachen reden, es ist ja auch nicht so, dass eine Moderation jetzt auf X oder Facebook völlig abgeschafft wurde, sondern sie wurde ersetzt durch die Community Notes. Und das ist eigentlich genau dieser Prozess. Das heißt, wenn jemand offensichtlich Sachen behauptet, die nicht stimmen, können die User Anmerkungen machen. Die werden dann zusammengefasst. Und meiner Erfahrung nach funktioniert das eigentlich recht gut. Also es gibt schon Feedback-Mechanismen, ja. Und ich glaube, die sind auch wichtig. Ich glaube auch, dass man Feedback-Mechanismen braucht. Wogegen ich mich nur ausspreche, ist gegen eine autoritäre Instanz, die entscheidet, was publiziert, gesagt und im zweiten Schritt auch gedacht werden darf. Und ich sage Ihnen noch ein Beispiel. Ich war ja lange Korrespondent in autoritären Ländern. Ich war zweimal in China und einmal in der Türkei. In der Türkei, würde ich mal sagen, war das semi-autoritär. Da waren auch schon sehr viele Medien eingeschränkt. Aber China ist ein Extrembeispiel, also wo tatsächlich eigentlich nur noch das verbreitet werden darf, was die Kommunistische Partei Chinas gut findet. Und alles andere ist gesperrt. Es ist auch eine Kaskade von Zensur, die da stattfindet. Also manche Plattformen sind gar nicht erreichbar. Dann gibt es noch ein Heer von Zensoren, das drüber wacht, falls doch mal ein regierungskritischer Post durchrutscht sozusagen. Dann wird er umgehend gelöscht. Und am Ende wird den Leuten dann noch ein Strafverfahren oder ein Verfahren an die Hand gehängt. Und das war eine Erfahrung, die hat mich sehr geprägt. Ich möchte nicht, dass wir in Europa dorthin kommen, dass die Leute, die sich frei informieren möchten, ein VPN nutzen müssen, um noch auf freie Plattformen zugreifen zu können. Ja.
Wie stehen Sie dann dazu, dass einzelne Hashtags zensiert werden, zum Beispiel rund um den Ukraine-Krieg oder das Wort CIS?
Ich habe das noch nie gehört, dass das zensiert wurde.
Also, Sie das noch nicht gehört? Sie haben sich doch bestimmt vor der Sendung informiert über das, was Twitter gemacht hat. Das sind ja offizielle Policies, die können Sie auch auf der Seite von Twitter nachlesen.
Aber ich stell doch auch schon fest, dass wir, Frau Weißband, wirklich von ganz anderen Seiten herkommen. Sie haben wahrscheinlich noch nichts von den Twitter-Files gehört und haben sich damit nicht beschäftigt.
Doch, natürlich.
Aber schauen Sie,
ziemlich enttäuscht.
Aber schauen Sie, das ist doch gerade gut. Das ist doch genau dieser Prozess, den ich befürworte, ist, dass wir uns von zwei verschiedenen Seiten annähern und das dann für den Hörer, der zuhört, der kriegt ein differenzierteres Bild von dem, was eigentlich passiert.
Okay, das ist präzise, was Twitter derzeit tut. Wie gesagt, öffentlich nachzulesen, das ist eine offizielle Policy. Wie stehen Sie dazu?
Also wenn ein Hashtag namens CIS zensiert wird, also wie
das Wort CIS ist als Slur zensiert. Also einfach nur, ich bin mit dem Geschlecht geboren, dem ich mich auch angehörig fühle. Das bedeutet CIS. Das darf nicht mehr gesagt werden auf Twitter.
Okay, ich habe das gerade eingegeben auf Twitter. Also da gibt es den Hashtag durchaus. Gucken Sie selber mal nach. Also bei mir funktioniert das.
Ist ein Slur und kann gemeldet werden.
Okay. Also weiß ich nicht, wenn das so wäre, fände ich das auch problematisch. Gebe ich Ihnen ganz offen zu. Also das fände ich schlecht, fände ich schlimm, weil ich gegen Zensur bin.
Weg von Ex und Co. Was bringt ein Boykott? Darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur mit der Kommunikationswissenschaftlerin Mirjam Maat, dem Journalisten Philipp Mattheis und der Digitalpolitikerin Marina Weißband. Wie schaffen wir es, die Grenzen der Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit, die es ja in den sozialen Medien geben soll. Wie schaffen wir es, die Grenzen, die ja auch Meinungsfreiheit hat, einzuhalten? Beleidigung, Verleumdung etc.
Die Grenzen der Meinungsfreiheit sind eigentlich das Strafrecht. Und das reicht.
Ich glaube, wir diskutieren vielleicht auch nicht ganz über die Grenzen der Meinungsfreiheit. Wir diskutieren ja hier über eine politische Neigung, die so eine Plattform hat. Denn Meinungsfreiheit ist erstmal, alle dürfen alles sagen. Wenn das gegeben ist, ist es meiner Meinung nach erstmal gut. Meinungsfreiheit ist gut. Wir haben im Strafrecht, im deutschen Strafrecht, einen engeren Korridor dessen, was man sagen darf, als zum Beispiel das amerikanische Strafrecht kennt. Bei uns ist Holocaustleugnung verboten, weil Tatsache. Und wir haben uns entschieden, es ist für den Weiterbestand unseres Staats und unserer Demokratie wichtig, dass wir uns an bestimmte Tatsachen halten. Aber das ist nicht meine Bauchschmerzen mit privaten sozialen Plattformen, sondern Innerhalb dessen, dass alle alles sagen dürfen, gibt es Meinungen, die massiv und künstlich verstärkt werden von sehr, sehr wenigen, die davon massiv profitieren. Und gerade die Extremsten haben gelernt, soziale Plattformen für diese Form von Manipulation einzusetzen. Und gerade das Extremste findet auch am meisten Verbreitung. Einerseits durch den ökonomischen Mechanismus, dass es mehr Aufmerksamkeit bindet, und andererseits durch ganz gezielt politische Akteure, die dahinterstehen und das so wollen. Das ist das größere Problem meiner Meinung nach als Zensur.
Und für mich ist sehr bedauerlich zu hören, was Mark Zuckerberg in den letzten Wochen gesagt hat und damit so eine Kehrtwende zu früheren Statements so aus der Zeit nach 2016, also nach der ersten Wahl von Donald Trump, gegeben hat, wo damals hieß der Konzern ja auch noch Facebook, sich schon seiner Verantwortung für öffentlichen Austausch stärker bewusst wurde. Und inzwischen in diesen neuesten Statements, die sogenannten Legacy-Media, also die traditionellen journalistischen Medien, sind damit überwiegend gemeint, als Feindbild aufruft und sich gegen die richten will. In Statements von letzter Woche dann auch noch sämtliche sonstigen Beziehungen zur Regierung neu verhandeln will oder neu ausloten will für den Konzern Meta. Das spricht nicht dafür, dass öffentlicher Austausch da weiter eine wichtige Rolle spielen wird. Und dabei sind über alle Plattformen, die zu Meta gehören, hinweg, dass die Dominanten in sehr, sehr vielen Ländern. Und wenn wir auf Myanmar schauen, wo Facebook eine sehr unrühmliche Rolle gespielt hat, auch im Bericht des Hohen Kommissars für Menschenrechte der UN festgehalten, war die Lösung in Anführungszeichen für Facebook, sich aus dem Markt dann wieder zurückzuziehen, nachdem eben sehr, sehr stark Hassrede auf Facebook verbreitet werden konnte. Es nur eine Person gab, die die Landessprache sprach, die da hätte moderieren können, eingreifen können. Und das ist sicherlich ein extremes Beispiel, aber es zeigt dann eben auch, dass wenn Facebook einfach entscheidet, wir stellen da Programme für burmesische Facebook-Nutzung ein beispielsweise, dass uns das auch nicht weiterhilft. Mhm. Und genau, das finde ich sehr bedauerlich und hätte mir gewünscht, dass die Tendenzen, die wir eben nach diesem Jahr 2016 gesehen haben, dass die weitergegangen wären.
Beispiel Facebook. Ein einzelner Mensch, in dem Fall Mark Zuckerberg, hat so viel Einfluss. Ist das nicht das eigentliche Problem oder liegt das einfach im Geschäftsmodell begründet und wir müssen damit umgehen?
Ja, ich habe ihn ja jetzt als Einzelperson genannt, weil er natürlich als Sprecher mit diesen Zitaten
Klar,
an die Öffentlichkeit
ist ein
gegangen
Beispiel.
Ist. Genau, trotzdem entscheidet er das natürlich nicht alleine und sieht sich eben mit seiner Firma da offensichtlich momentan in einer Situation, wo das für ihn und seinen Führungskreis, ich nenne es jetzt einfach so, die bessere Entscheidung zu sein scheint. Also Frau Weißmann hat ja vorhin die Werbeeinnahmen genannt, dass wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass große Werbefirmen stark Einfluss darauf nehmen konnten, wie bestimmte Sachen gehandhabt wurden. Das haben wir bei YouTube gesehen, das haben wir auch bei Facebook gesehen. Wenn da Sachen passieren, die den sehr, sehr großen Werbefirmen nicht genehm sind, dass sie eben ihre Budgets zurückziehen können, das scheint ja im Moment dann jetzt auch nicht so wichtig zu sein.
Die Tech-Konzerne leben davon, dass sie ihre User permanent überwachen und deren Verhalten steuern im Sinne von zum Beispiel auch Werbung, einfach, dass sie hinterher Geld damit verdienen. Das ist die Idee dahinter. Können sich die User denn dagegen wehren oder einfach nicht mitmachen?
Wir haben im Moment eine riesige Leerstelle, nämlich da, wo wir öffentliche Orte haben sollten. Wir haben den Marktplatz als physischen öffentlichen Ort. Wir haben die Kneipen, wir haben Stammtische, wir haben dritte Orte, wo wir uns als Menschen treffen und diskutieren und debattieren. Wir haben aber keine digitalen öffentlichen Räume. Wir haben nur private, gewinnorientierte Unternehmen, die mit Locked-in-Effekten arbeiten, die sozusagen ihre Userbasis möglichst viel an sich binden, möglichst viele Menschen sind dort. Und weil viele Menschen dort sind, wollen alle anderen Menschen dort sein. Und dann findet dort der Hauptdiskurs statt. Der ist aber natürlich von einzelnen Unternehmern oder auch Shareholdern abhängig. Und das kann keine gute Lösung sein, denn deren Interessen stehen diametral gegenüber demokratischen Interessen. Auf der anderen Seite brauchen wir ehrliche, echte, digitale öffentliche Orte, also Plattformen, die allen Nutzenden gehören, die nicht gewinnorientiert sind die nicht mehr und mehr zu Werbeplattformen verkommen oder noch schlimmer als politisch genutzte Druckmittel missbraucht werden können. Und sowas wie ein öffentlich-rechtliches Internet wäre eine absolut wichtige Idee für eine echte Demokratie.
Solange andere Plattformen viel Zulauf haben, wird es das bringen?
Wir haben es als User nicht exakt in der Hand wegen der Netzwerkeffekte. Alle wollen da sein, wo alle anderen sind. Es würde niemanden auf eine neue Plattform locken, wenn dort niemand ist. Deshalb brauchen wir ein politisches Werkzeug, nämlich Interoperabilität. Das heißt, dass man die großen Plattformen zwingt, auf offenen Kommunikationsschnittstellen zu kommunizieren, so wie es bei E-Mail nicht darauf ankommt, bei welchem Anbieter sie sind. Ich kann trotzdem ihre E-Mail empfangen, weil sie die gleiche Sprache sprechen. Müssen wir auch soziale Plattformen dazu zwingen, die gleiche Sprache zu sprechen. So haben wir nämlich weniger Monopole und Benutzer können sich viel freier über Plattformen verteilen und eben auch selber welche gründen.
Ich muss ja Frau Weißband jetzt mal zustimmen. Ja? Also bis auf, dass das Wort Zwang relativ oft fällt, da bin ich immer dagegen. Aber ich finde es prinzipiell natürlich auch wünschenswert, wenn man eine freie Plattform hätte, die weder von Unternehmen noch von dem Staat dominiert wird. Ja. Also meine Herangehensweise ist aber nur ein bisschen andere. Ich halte mich selbst für einen Liberalen, vielleicht manchmal auch libertär. Also ich finde den Einfluss von Staat oder von Regierungen immer etwas bedenklicher als den von Unternehmen. Warum? Weil Unternehmen oft einfach mir eine Vielzahl von Möglichkeiten bieten. Also ich kann auswählen zwischen verschiedenen Unternehmen. Bei einer staatlich kontrollierten Plattform ist das nicht mehr möglich. Da bin ich nur auf diese angewiesen. Aber ich finde die Alternativen, die sich gerade entwickeln, Frau Weißband, Noster wird Ihnen ja wahrscheinlich auch was sagen, dezentrale Netzwerke, das finde ich schon sehr spannend. Und auch ein anderes Netzwerk, das ist jetzt privat, das ist Substack, was ich persönlich sehr schätze. Und das ist in den letzten Jahren aber vor allem deswegen groß geworden, weil auf den großen Social-Media-Plattformen wie Facebook und X zensiert wurde. Und Substack hat es nicht gemacht. Ja? Substack ist, finde ich, heute eine der freiesten Plattformen mit den interessantesten Gedanken, interessantesten Autoren und Denkern. Da gibt es natürlich auch wieder mal viel Blödsinn und viel Mist. Das ist ein bisschen die Eigenverantwortung des Einzelnen, des Konsumenten, dass er sich da die Sachen zusammensucht, die ihm nützen und die ihm weiterbringen. Ich sehe schon durchaus die Problematik bei den großen Unternehmen. Bloß kann ich nur sagen, also wenn das Ganze staatlich oder von der Regierung kontrolliert wird, dann kommen wir tatsächlich sehr eng an chinesische Verhältnisse.
Das darf es nicht. Es muss den Nutzenden gehören und es muss möglichst dezentral sein.
Da stimme ich zu, ja.
Und da lässt sich dann der politische Einfluss fernhalten? Ich denke gerade wieder an das Beispiel USA. Ist das realistisch?
Also eine Plattform wird oft dann kritisiert, wenn sie anscheinend nicht mehr die eigene Meinung in der Mehrheit vertritt. Ja? Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen selbstkritisch sein. Manchmal ist der Zeitgeist links, manchmal ist er rechts. Jetzt geht er wieder ein bisschen mehr nach rechts und dann schreien natürlich die Linken alle, oh mein Gott, die Plattform ist nach rechts gerückt, wir müssen was tun. Und den Rechten ging es vor 4 Jahren andersrum. Also ich glaube, da muss man auch so ein bisschen tolerant sein und ein bisschen sagen, das sind halt Pendelbewegungen, die der Zeitgeist hat. Deswegen ist nicht leicht die gesamte Plattform schlecht. Deswegen verändert sich halt die Meinung der Menschen ein bisschen.
Mit dem Unterschied, dass Elon Musk dann eben die ihn kritisieren, von seiner eigenen Plattform
aussperren
kann. Naja,
schauen Sie davor, was ich hatte, vielleicht eher haben Leute wie Bill Gates oder die Soros Foundation haben dann mehr zu sagen gehabt als heute. Ja, das ist natürlich immer, hängt immer vom Standpunkt ab, was ich jetzt
sage. Ja, aber es ist doch ein Riesenunterschied, was die Meinung auf der Plattform ist und was in ihrer Struktur an Einfluss angelegt ist. Je größer und monopolistischer eine Plattform ist, desto mehr ist sie immer geneigt, egal was die Mehrheit der Menschen sagt, das Bild zu ihren Gunsten oder entlang ihrer Interessen zu verzerren.
Und dann eben angebliche Meinungsfreiheit hochzuhalten, aber nur solange sie dem Plattformbetreiber selbst in den Kram passt.
Also das ist nicht, habe ich jetzt schon in den letzten 45 Minuten oft gesagt, das ist nicht der Eindruck, den ich bei X habe, im Gegenteil.
Sie haben einen persönlichen Eindruck, der aber der Studienlage widerspricht.
Naja, aber gucken Sie, aber dann wie gesagt,
das würde ich auch unterstreichen.
Twitter-Files, aber dann lesen Sie doch mal die Twitter-Files. Das ist ja eindeutig nachgewiesen, wie dort eingegriffen wurde.
Ja, es wurde Druck ausgeübt von allen Seiten und schon immer. Und Social Media sind ja, das haben wir jetzt wohl auch festgestellt, anfällig für Missbrauch, Machtmissbrauch, wenn man das so nennen mag, da könnte man wahrscheinlich auch wieder drüber diskutieren, durch Politiker, durch ausländische Autokraten, durch Oligarchen, durch geldgierige Geschäftsleute. Und wenn man überlegt, dass eine Plattform wie Facebook 4 Milliarden Nutzer weltweit hat, ist das was, womit man sich beschäftigen sollte und sagen, das müssen wir anders regeln? Oder sagen wir einfach, wir machen parallel eine öffentlich-rechtliche Plattform auf und lassen die weiter vor sich hin arbeiten wie bisher?
Also es gibt sicherlich Kampagnen von autoritären Regimes auf westlichen Social-Media-Plattformen und das ist auch kritisch, aber ich finde, die Antwort einer liberalen, freien Gesellschaft kann dann immer nur sein, wir schränken die Meinungsfreiheit nicht ein. Wir setzen uns mit den Argumenten auseinander und wir führen Debatten.
Gut, wir haben Argumente gegen Trolle und Bots von fremdgesteuerter Propaganda. Naja, was machen wir damit?
Naja, aber wenn wir was sollte das Gegenmittel sein? Dann, dass wir auch zensieren? Dann verlieren,
Frage,
wir doch,
ja.
Dann verlieren wir doch genau die moralische Höhe, gegen die wir argumentieren.
Nein, ich denke nicht, dass das die Lösung ist, dass wir zensieren. Ich denke, die Lösung ist erstens, Strukturen schaffen, die nicht geeignet sind, einen modernen digitalen Feudalismus zu erschaffen. Was mich wirklich, wirklich irritiert, dass Sie als Liberaler so eine Entwicklung relativ entspannt beobachten. Aber das Zweite ist, um das zu verhindern, ja, müssen wir neue Plattformen gründen, die dezentral sind. Und es braucht den Zwang, den Druck auf die großen Unternehmen, dass sie sich der Interoperabilität öffnen, weil freiwillig machen sie es ganz sicher nicht. Die brauchen ja diese Monopolstellung, die brauchen ja diese Netzwerkeffekte. Das heißt, ja, an der Stelle können wir ruhig Staaten und Unternehmen gegeneinander ausspielen. Und drittens müssen wir vor allem auch Bots und KI-generierte Inhalte besser erkennen und von Plattformen bannen. Ja, ich finde, nichts Gutes kann daraus entstehen, dass ein Mensch über 100 Bots einen Hashtag viral kriegt, über den dann etablierter Journalismus berichtet, als ob das jetzt der heiße Scheiß auf der Straße sei.
Also Sie sind nicht dafür, Frau Weißmann, dass Sie Plattformen wie X oder wie Facebook sich selbst überlassen und parallel dazu öffentlich-rechtliche gründen, sondern da muss auch reguliert werden.
Es muss auch reguliert werden, es muss auch moderiert werden. Moderation ist immer der Schutz der Schwächsten. Und es zeigt sich sehr klar, wenn man zur Mehrheitsmeinung, wenn man zur Mehrheitsgesellschaft gehört, ist es leichter, auf so einer Plattform wie X unterwegs zu sein. Wenn man zu einer Minderheit gehört, ist es praktisch unmöglich geworden. Und dafür brauchen wir Moderation und Regulation, wie gesagt, vor allem, um ihre Marktmacht zu brechen. Dafür haben wir das ganze Kartellrecht, damit der Markt nicht zu einem Feudalismus, nicht zu wenigen Monopolen strebt, sondern wir eine Konkurrenz behalten.
Wer sollte in einem Privatunternehmen moderieren können, so dass es in Anführungszeichen neutral möglich ist zu diskutieren?
Es gibt keine wirklich neutrale. Also ich glaube, da jagen wir einem Einhorn nach. Es gibt Möglichkeiten, sich dem anzunähern. Ich finde die Community Notes zum Beispiel auch gar keine schlechte Lösung. Wie gesagt, wenn dahinter nicht jemand stünde, der den Algorithmus so tweakt, dass es seinen politischen Interessen entspricht, die Community Notes für sich genommen, finde ich eine zielführende Lösung. Und ich glaube, wir müssen viel, viel mehr demokratischen Moderationsformen arbeiten. Und sicherlich gibt uns das Gesetz gute Hinweise darauf, wo die Grenzen dieser Meinungsfreiheit liegen. Und parallel dazu bilden sich eben auch Normen auf so einer Plattform dessen, was gesagt werden darf und was nicht, was in jedem sozialen Raum passiert.
Schauen Sie, wenn Frau Weißbahn nicht so oft das Wort Zwang und Pflicht und Zwingen und wir müssen verwenden würde, dann lägen wir gar nicht so weit auseinander.
Unabhängige Forscher versuchen ja seit Jahren, ohne Erfolg, die Algorithmen von Internetplattformen zu untersuchen. Gäbe es denn eine Möglichkeit, Konzerne dazu zu verpflichten, Wissenschaft und Öffentlichkeit Einblick zu gewähren?
Da gibt es eine ganz konkrete Möglichkeit, aber wir in der Wissenschaft sind sehr gespannt, wie sich das in der Praxis dann umsetzen wird. Also letztes Jahr ist das Gesetz über digitale Dienste, der Digital Services Act, in Kraft getreten. In Artikel 40 ist genau dieser Zugang zu Plattformdaten für Forschungszwecke geregelt. Seit Mai kann man da in Deutschland Anträge einreichen. Meines Wissens ist aber noch über keinen davon entschieden worden. Und in der Vergangenheit zumindest haben Plattformen, wo es andere Möglichkeiten gab, Datenzugang zu beantragen, sehr auf Zeit gespielt und nur sehr, sehr, sehr begrenzt tatsächlich Zugang gewährt. In den Facebook Papers, die Frances Haugen an die Öffentlichkeit gegeben hat 2021, ist ja durchaus die Rede von Forschungsergebnissen, die in dem Fall ging es um Facebook, nicht gut hätten dastehen lassen, die aber ohne dieses Whistleblowing nicht an die Öffentlichkeit geraten wären. Also eigentlich gibt es in der EU da rechtlich Möglichkeiten, aber dieses Statement von Mark Zuckerberg, aus dem ich zu diesen Legacy Media zitiert hatte, nennt im gleichen Atemzug die EU gleich mit. Also gegen diese europäische Form der Neufassung von Regulierung großer sozialer Medien und anderer großer Digitalplattformen regt sich da natürlich auch ganz klar Widerstand.
Ja, auch angenommen, wir hätten die Algorithmen, wir wüssten, wie sie funktionieren, wie sie eingesetzt werden. dann sind wir in der Diskussion genauso weit wie jetzt, oder?
Ich würde vielleicht auch noch ganz gerne anmerken, also was mir auch in der Diskussion um die Algorithmen immer ein bisschen zu kurz kommt. Also jeder hat natürlich auch eine Eigenverantwortung, seinen eigenen Feed zu kuratieren, ne? Und auf X mache ich das zum Beispiel schon so, dass ich ganz bewusst Leuten folge, die aus einem komplett konträren politischen oder gesellschaftlichen Spektrum kommen, einfach weil ich wissen möchte, wie die denken, weil mich das interessiert und auch weil ich nicht zu sehr in eine Bubble abdriften möchte. Das kann aber jeder einstellen. Ich möchte auch nicht, dass das irgendjemand anders für mich einstellt und sagt, so muss es sein und nicht anders, sondern ich möchte mir das selbst gestalten und das geht auf X nach meinem Erleben eigentlich ziemlich gut. Man muss es halt tun.
Aber die Frage der Regulierung geht ja eigentlich darüber hinweg.
Ja, ja, eben. Also 10.000 Dinge werden ja schon für Sie eingestellt.
Moment,
Sie
also es gibt auf X zwei Optionen. Die eine sagt mir, wo ich genau meinen Feed so eingestellt habe, bei folge ich nur den Leuten, die folgen. Und bei anderen ist es für dich. Da wählt X tatsächlich, der Algorithmus wählt dann Accounts aus, die mir sozusagen gefallen könnten. Und das kann ich ja selber einstellen, was ich da haben möchte.
Aber der Anspruch von Regulierung geht ja eigentlich über die Möglichkeiten für die Einzelnen hinaus, sondern stellt diese systemische Frage. Wie funktioniert die Plattform insgesamt? Was sind im Aggregat, also über alle Nutzenden hinweg oder meinetwegen in einem Land aller Nutzenden dieses Landes hinweg, wie sind da die Effekte? Gibt es da bestimmte Verzerrungen? Sind die lenkbar? Sind die unbeabsichtigt? Das ist tatsächlich an vielen Stellen gar nicht so klar. Und es ist auch, so kann man die Aussagen von Francis Haugen und einige der Unterlagen auch verstehen. Es ist auch innerhalb der Konzerne nicht unbedingt klar. Francis Haugen hat ja das Whistleblowing, was sie gemacht hat, damit begründet, dass das, was in ihrem Team erarbeitet wurde an Verbesserungen, durch andere Teams zeitgleich wieder zunichte gemacht wurde, dass sie das unheimlich frustriert hat. Das sei wohl gar nicht böse Absicht gewesen, sondern diese Empfehlungsalgorithmen, die hinter einem Newsfeed stecken, sind extrem komplex, bestehen aus vielen, vielen Einzelteilen und da hat selbst im Unternehmen nicht unbedingt jemand den Überblick, was das Ändern an einer Schraube hier an einer ganz anderen Stelle dann für Auswirkungen hat und ob das so gewünscht ist oder ungewünscht oder ob es sozusagen positive oder negative Auswirkungen hat, für welches Ziel auch immer.
Das Problem sind nicht die sozialen Medien, das Problem ist, wie wir sie nutzen. Würde jemand von Ihnen dazu stimmen?
Ja, das habe ich ja eigentlich so ähnlich
dann
gesagt.
Dann
ne?
muss ich widersprechen. Ich glaube, das runterzubrechen auf die individuelle Nutzung des Einzelnen geht total dran vorbei, dass gesellschaftliche Bewegungen, gesellschaftliche Einflussnahme und eben auch die Wirkung, die die Algorithmen haben, über alle Benutzer hinweg politische Auswirkungen haben.
Ich will Ihnen da gar nicht so widersprechen, ne? Aber ich glaube, dem Einzelnen, uns allen bleibt gar nichts anderes übrig, als die eigene Medienkompetenz zu schärfen und zu verbessern.
Und gleichzeitig müssen wir natürlich Machtbegrenzung betreiben. Ich meine, Sie reagieren ja relativ allergisch auf das Wort Zwang, aber ich finde, man sollte lieber die Fürsten zwingen, sonst zwingen sie uns zu
Dingen. Aber die
größte
Macht hat immer noch die Regierung. Da müssen Sie aufpassen, dass Sie auch diese einschränken.
Alle Macht geht vom Volk aus, ne?
Moment. Die Macht über die Regierung geht vom Volk aus und was das Volk an Meinungsbildung betreibt, was es über die Welt weiß, weiß es aus den Medien, aus den klassischen und den sozialen. Natürlich haben inzwischen gerade die Besitzer von sozialen Medien erklärtermaßen und mit großem Ziel Wahlen zu beeinflussen. Und natürlich müssen wir da genau hingucken und gucken, wie weit wollen wir uns das gefallen lassen, dass jemand, der gar nicht hier im Land lebt, versucht, unsere Wahlen zu beeinflussen über Algorithmen, über Geld, über gezielte Förderung gezielter Stimmen.
Wir müssen hier mal einen Punkt machen, möglicherweise auch vor dem Hintergrund des Digital Service Act, den Sie erwähnt haben. In der EU, den es ja noch nicht so lange gibt, der auch Kontrollen vorsieht und Strafzahlungen und so weiter. Was meinen Sie, Frau Maat, wie wird sich der Gebrauch von Social Media in Zukunft entwickeln?
Social Media werden, glaube ich, weiterhin im Alltag sehr präsent sein. Momentan denke ich persönlich, dass die große Machtstellung der großen Konzerne noch ein bisschen weitergehen wird. Also jetzt ist für April die Eröffnung des Kartellverfahrens gegen den Meta-Konzern angekündigt. Auf die warten wir aber eigentlich auch schon seit 4,5 Jahren. Es wäre denkbar, dass wir vielleicht zu einer etwas vielfältigeren Landschaft von kleineren Plattformunternehmen kommen. Ich will da aber keine Prognose abgeben.
Weg von Ex und Co. Was bringt ein Boykott? Darum ging es heute im Forum bei SWR Kultur mit der Kommunikations- und Sozialwissenschaftlerin PD Dr. Meja Maat vom Weizenbaum-Institut Berlin, Philipp Mattei ist Autor und Journalist und der Politikerin und Digitalexpertin Marina Weißband. Und um Social Media Regulierung versus Meinungsfreiheit geht es heute Abend ab 20:30. Auch im Mixtalk auf dem ARD-Kanal Twitch diskutieren Sie gerne mit. Mein Name ist Marion Theiss. Danke fürs Mitreden und fürs Zuhören.